Academies, der Interview-Podcast von evagabe.de.
Herzlich willkommen zu Academies. Ich bin Nicole von der evagabe.de Academy und ich freue mich heute sehr, Herrn Dr. Sebastian Konrad begrüßen zu dürfen. Dr. Sebastian Konrad ist Fachanwalt für Vergaberecht und Verwaltungsrecht bei den HfK-Rechtsanwälten und Vorsitzender des Fachanwaltsausschusses für Vergaberecht bei der Rechtsanwaltskammer Berlin. Er ist außerdem noch Kommentator wichtiger Standardwerke im Vergaberecht. Hallo, Herr Dr. Konrad.
Hallo, Frau Schindler. Guten Tag.
Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Wie geht es Ihnen heute?
Ja, vielen Dank. Die Freude ist ganz meinerseits. Bin sehr gespannt auf unseren gemeinsamen Podcast. Deswegen kann ich die Frage damit beantworten, dass es mir sehr gut geht.
Ist es denn Ihr erster Podcast heute?
Das ist richtig. Also mein erster Podcast als Teilnehmer, muss man natürlich dazu sagen. Als Hörer ist es nicht der erste, allerdings der erste Podcast, bei dem ich selbst zu Gast sein darf.
Ja, dann... Das waren jetzt die ganz einfachen Anfangsfragen, aber wir haben natürlich auch eine spannende Einstiegsfrage, die wir gerne jedem Teilnehmer stellen. Denn alles bei uns in der Academy dreht sich natürlich immer ums Thema Lernen und Weiterbildung. Und deswegen stelle ich jedem Gast die gleiche Frage. Was haben Sie als letztes Neues gelernt?
Ja, das ist natürlich eine interessante Frage. Als letztes Neues gelernt habe ich ja im Grunde das, womit ich mich zuletzt beschäftigt habe, würde ich sagen, das, was ich heute Morgen vor unserem gemeinsamen Podcast gemacht habe. Und ja, da habe ich mir unter anderem angesehen, was der Bundestag gestern beschlossen hat, nämlich ein Gesetz über den sogenannten Bauturbo, das Gesetz zur Beschleunigung des Wohnungsbaus, und habe mir durchgelesen, was dort dann am Ende der Beschlussfassung im Bundestag herausgekommen ist. Es war ein bisschen was anderes als das, was ins Verfahren hineingegangen ist. Verschiedene durchaus interessante und rechtlich spannende Regelungen. Und ja, deswegen würde ich sagen, war das Letzte, was ich gelernt habe.
Ist ja dann wirklich noch ganz frisch, wenn es von heute Morgen ist. Aber das ist doch ganz wunderbar. Ich glaube, das ist was, worauf wir auch später nochmal zumindest vom Themenbereich zurückkommen werden.
Entweder oder.
Als nächste Sequenz haben wir immer ein paar Entweder-oder-Fragen. Es ist ganz toll, wenn die immer möglichst eindeutig beantwortet werden. Gerne auch mit einer Erklärung, warum dem so ist. Und sagen wir mal so, wenn es keine eindeutige Antwort gibt, dann muss die Erklärung quasi noch besser sein.
Dann gebe ich mir gerne Mühe, möglichst eindeutig zu antworten.
Die erste Frage: Großkanzlei oder Boutique-Kanzlei?
Das ist ja wirklich gleich eine schwierige Frage für den Anfang. Und da muss ich auch sagen, eine Frage, die ich nicht mit einem klaren Entweder-Oder beantworten kann. Das liegt daran, dass beide Arten von Kanzleien ganz unterschiedliche Rahmenbedingungen bieten, ganz unterschiedliche Facetten der Tätigkeit. Beide Arten von Kanzleien sind auf ihre Weise jeweils eigen. In der Großkanzlei ist der Rahmen insofern besonders, als man mit sehr vielen Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeitet, aus in der Regel auch ganz unterschiedlichen Fachgebieten. Man ist in einer professionellen Struktur tätig, die dafür auch ein bisschen institutionalisiert ist manches Mal. Auch vielleicht ein bisschen weniger Freiheiten bietet, als es eine Boutique-Kanzlei tut. In der kleineren Einheit ist die fachliche Ausrichtung dagegen in der Regel stärker fokussiert auf 1, 2, 3 Rechtsgebiete. Dadurch, dass die Kanzleistrukturen eben kleiner sind, gibt es in der Regel weniger institutionelle Vorgaben. Man hat mehr persönliche Freiheiten, aber natürlich auch mehr persönliche Verantwortung, weil man einfach für viel mehr Dinge zuständig ist, die in der Großkanzlei von jemand anderem gemacht werden. Ich kann gar nicht sagen, welche der beiden Kanzleitypen die in Anführungszeichen bessere, attraktivere, interessantere ist. Beide haben, wie gesagt, jeweils ihre Eigenheiten, und in beiden macht die anwaltliche Tätigkeit, aber das kann ich sagen, sehr viel Spaß.
Das war aber eine sehr gute, ausführliche Erklärung. Das können wir so durchgehen lassen, dass es deswegen eine geteilte Antwort ist. Dann, ich glaube, die nächste ist nicht viel leichter, aber Vergaberecht oder Verwaltungsrecht?
Die Fragen werden wirklich nicht leichter. Also auch darauf kann ich eigentlich kein klares Entweder-Oder geben. Das fängt im Grunde schon damit an, dass man das inhaltlich gar nicht so trennen kann. Das Vergaberecht ist als solches ja erstmal nicht Teil des Verwaltungsrechts. Das Vergabeverfahren ist kein Verwaltungsverfahren. So jedenfalls sieht es die Rechtsprechung schon seit einiger Zeit. Trotzdem gibt es natürlich verschiedene Berührungspunkte zwischen beiden Rechtsgebieten. Das fängt beispielsweise damit an, dass es im Vergaberecht und im Vergabeverfahren durchaus auch um den Abschluss von öffentlich-rechtlichen Verträgen gehen kann. Es muss also mit anderen Worten nicht immer ein zivilrechtlicher Vertrag sein, der vergeben wird. Dadurch hat man schon in einigen Fällen eben dadurch Berührungspunkte zum Verwaltungsverfahrensrecht. Dann ist es so, dass das Verfahren vor der Vergabekammer, also das Nachprüfungsverfahren, ein Verwaltungsverfahren ist. Es gibt darüber hinaus diverse Vergaben, die insgesamt dem Verwaltungsrecht unterliegen, bei denen dann auch der Rechtsschutz durch die Verwaltungsgerichte gewährleistet wird. Und ja, nicht zuletzt hat man auch im Anführungszeichen normalen Vergabeverfahren immer wieder inhaltliche Berührungspunkte zum Verwaltungsrecht. Also beispielsweise, wenn es um Themen geht wie Entscheidungsspielräume des Auftraggebers, da ist die vergaberechtliche Sichtweise angelehnt an Strukturen, die man aus dem Verwaltungsrecht kennt, bei Ermessensentscheidungen insbesondere und Beurteilungsspielräumen. Dann gibt es auch andere inhaltliche Themen, die sich ähneln, etwa Anhörungspflichten und Ähnliches. Deswegen sind die Berührungspunkte vielfältig. Wenn man jetzt mal vielleicht von der rechtlichen Einordnung absieht und so auf die praktische Tätigkeit abstellt, dann ist es allerdings schon so, dass die Art der Mandate, die im Vergaberecht zu bearbeiten sind, mitunter etwas anders ist als im Verwaltungsrecht. Im Vergaberecht geht es natürlich um die Begleitung von Vergabeverfahren, sei es für Auftraggeber, sei es für Bieter. Im Verwaltungsrecht ist die Konstellation häufig ein bisschen anders. Man hat dort viel häufiger die für das Verwaltungsrecht typischen Über-Unterordnungsverhältnisse. Das heißt, man arbeitet beispielsweise für einen Antragsteller in einem Genehmigungsverfahren, in einem Baugenehmigungsverfahren, etwa in einem anderen behördlichen Genehmigungsverfahren. Und da stellen sich schon andere Fragen und auch andere Aufgaben in der anwaltlichen Begleitung. Beides sind aber ohne Zweifel interessante Tätigkeitsgebiete, interessante Rechtsgebiete und ja, deswegen kann ich auch hier leider gar keine eindeutige Aussage für das eine oder das andere treffen.
Dann versuchen wir es mit der nächsten nochmal. Bauprojekte oder IT-Projekte?
Aus der anwaltlichen Sicht ist auch das wieder nicht so ganz leicht zu beantworten. Deswegen, weil die rechtlichen Fragen, die sich hinter beiden verbergen, doch in weiten Teilen sich ähneln. Also gerade wenn man auf das Vergaberecht schaut, die vergaberechtliche Begleitung solcher Projekte sind die Aufgaben, die man hat und die Themen, mit denen man sich beschäftigt, in beiden Konstellationen eigentlich ähnlich. Also formal ist es zwar so, dass man für das Bauvergabeverfahren ein anderes Vergaberecht hat, die VOBA natürlich, als das bei den Liefer- und Dienstleistungen der Fall ist, worunter dann ja in der Regel die IT-Projekte fallen. Dort ist es dann üblicherweise die VGV, die anwendbar ist. Trotzdem sind die vergaberechtlichen Themen in vielen Fällen ähnlich. Also es geht typischerweise um solche Fragen, wie definiert man geeignete Zuschlagskriterien, wie wählt man die Bieter anhand ihrer Eignung aus, wie können also passende Eignungskriterien im Vergabeverfahren aussehen, wie strukturiert man das Vergabeverfahren insgesamt. Aus fachlicher Sicht Sind natürlich die Blickwinkel ganz anders. Ja, sind ganz unterschiedliche Branchen, die hier betroffen sind, ganz unterschiedliche Fachdisziplinen, mit denen man zusammenarbeitet. Das macht natürlich fachlich einen großen Unterschied, ob man jetzt ein Gebäude plant oder eine Rechnerinfrastruktur beispielsweise. Bei beidem ist es so, dass man als Rechtsanwalt immer sehr viel lernen kann. Also man kann sehr viel von Architekten lernen, beispielsweise von Planern, von Ingenieuren, über Themen, mit denen man sich eben als Jurist so nicht beschäftigt. Und genauso ist es im IT-Bereich. Man bekommt auch dort häufig sehr interessante Einblicke in Themen eben, wie IT-Leute denken. Und ja, deswegen kann ich auch hier eigentlich gar keine klare Zuordnung treffen.
Dann die Frage, lieber Auftraggeberseite oder lieber Auftragnehmerseite?
Die Auftraggebertätigkeit als Anwalt ist häufig etwas langfristiger. Deswegen ist das dasjenige, was einem vielleicht zunächst mal etwas stärker anspricht. Man begleitet ja dann häufig ein ganzes Vergabeverfahren von der Konzeptionierung bis zum Abschluss, hat dort auch viele Gestaltungsmöglichkeiten, was häufig auch sehr reizvoll ist. Die Tätigkeit für Bieter ist in vielen Fällen kurzfristiger, würde ich sagen. Deswegen, weil man in vielen Fällen damit beauftragt wird, dass man bestimmte Entscheidungen des Auftraggebers überprüft, typischerweise die Zuschlagsentscheidung. Und wenn sich dann eben Anhaltspunkte dafür bieten, dass das rechtlich nicht in Ordnung sein könnte, dann geht es darum, dagegen um Rechtsschutz nachzusuchen. Aber auch auf Bieterseite können die Projekte langfristiger sein, wenn beispielsweise es um größere Vergabeverfahren geht, bei denen man den Bieter dabei begleitet, ein ordnungsgemäßes und möglichst wirtschaftliches, möglichst attraktives Angebot abzugeben. Deswegen haben beide Tätigkeiten ihren Reiz. Und in der Gesamtschau ist es natürlich aus anwaltlicher Sicht auch hilfreich, wenn man beide Seiten kennt, weil man sich dann natürlich besser in die Gedanken und in die Befindlichkeiten der jeweils anderen Seite hineinversetzen kann. Also es ist immer wieder hilfreich, wenn man Bieter berät und dort aber gleichzeitig auch die Erfahrung aus der Auftraggeberberatung hat, also mit dem Mandanten dann auch besprechen kann, welchen Blickwinkel die Gegenseite wahrscheinlich auf die Thematik hat und umgekehrt natürlich genauso.
Okay, sehr spannend. Wie sieht's denn aus mit lieber kommentieren oder lieber selber publizieren?
Ja, wahrscheinlich lieber selber publizieren, weil es die Möglichkeit bietet, ein bisschen kreativer zu sein, als wenn man das beschreibt, in Anführungszeichen das nur beschreibt, was andere vielleicht schon gedacht haben. Aber auch das kommt natürlich darauf an, wenn Kommentieren jetzt so zu verstehen ist, dass damit gemeint ist, ein Gesetzeskommentar oder ein Verordnungskommentar beispielsweise, dann bietet einem das natürlich auch Möglichkeiten, seine eigenen Gedanken einfließen zu lassen, seine eigene Kreativität vielleicht auch ein bisschen spielen zu lassen. Deswegen sind beides eigentlich auch interessante Tätigkeiten.
Dann lieber klare Regeln oder ein bisschen mehr Flexibilität?
Dann ist das jetzt mal eine Frage, auf die ich eine wirklich klare Antwort geben kann. Eindeutig lieber die klaren Regeln, insbesondere wenn wir über das Vergabeverfahren sprechen. Das Vergabeverfahren lebt ja von der Transparenz und vom Wettbewerb und der Gleichbehandlung der Bieter. Und das sind alles Grundsätze, die nur funktionieren, wenn es klare Regeln gibt, die für alle Beteiligten gelten. Also klare Regeln, die für den Auftraggeber gelten, aber auch klare Regeln, die für den Bieter gelten. Flexibilität hat natürlich ihre Berechtigung, im Vergabeverfahren, wenn der Auftraggeber beispielsweise festlegt, was er überhaupt beschaffen möchte, sich also entscheidet, was Gegenstand des Auftrags sein soll, wenn er die Zuschlagskriterien festlegt. Das geht nicht ohne Flexibilität, insbesondere bei diesen vorgelagerten Entscheidungen, also etwa der Entscheidung, wie soll der Auftrag überhaupt aussehen, wie soll das überhaupt aussehen, was ich brauche. Das lässt sich rechtlich im Grunde nur begrenzt fassen. Sobald aber die Entscheidung getroffen ist, sobald Vergabeverfahren beispielsweise die Bekanntmachung veröffentlicht ist, sobald die Regeln definiert sind, dann ist es unerlässlich, dass es wirklich klare Regeln gibt, damit eben alle Beteiligten einen klaren Fahrplan haben für das Verfahren und alle Beteiligten auch wissen, wie sie sich verhalten müssen, die Bieter wissen müssen, wie sie ihr Angebot legen müssen, damit es aus der Sicht des Auftraggebers möglichst gut ist, damit sie also optimale Zuschlagschancen haben und sich aber eben auch darauf verlassen können, dass sich der Auftraggeber dann an das hält, was er ihnen vorab kommuniziert hat.
Dann als nächste Frage: Traditionelle Rechtsliteratur oder digitale Rechtsdatenbanken?
Da sehe ich eigentlich schon gar keinen Widerspruch in den beiden Begriffen. deswegen, weil Rechtsdatenbanken ja primär auf primär Entscheidungsdatenbanken sind, die gerichtliche Entscheidungen sammeln und zugänglich machen. Es gibt natürlich auch, keine Frage, große juristische Datenbanken, die sehr viel Literatur enthalten, aus den großen Verlagen insbesondere. An sich ist es sicherlich so, dass also im Bereich der Sammlung von Gerichtsentscheidungen oder sonstigen Entscheidungen Datenbanken klar im Vorteil sind. Einfach deshalb, weil der digitale Zugang viel einfacher ist, viel schneller ist. Ich habe selbst, als ich angefangen habe zu studieren, noch sehr viel mit Entscheidungssammlungen in Papier mich beschäftigt, also den amtlichen Sammlungen der obersten Gerichte beispielsweise, den Entscheidungsveröffentlichungen in Zeitschriften. Damals gab es zwar auch schon elektronische Datenbanken, aber das war noch weit weniger ausgereift, als das heute der Fall ist. Und im Vergleich dazu ist die Zugänglichkeit zu juristischen Texten heute natürlich viel, viel einfacher. Früher war es so, dass im Grunde jede Anwaltskanzlei eine mehr oder weniger große Bibliothek vorhalten musste, eben mit den amtlichen Sammlungen, mit verschiedenen Zeitschriften und Ähnlichem. Das ist heute im Grunde alles überflüssig, dadurch, dass man über Datenbanken eben einen vollständigen Zugriff hat. Man hat auch viel bessere Recherchemöglichkeiten, kann thematisch recherchieren, inzwischen auch KI-gestützt teilweise recherchieren. Bei der Literatur, also jenseits der gerichtlichen Entscheidung, da ist es vielleicht noch ein bisschen anders. Ich sagte ja gerade schon, da gibt es auch natürlich große Datenbanken. Da hat aber nach meiner Empfindung das gedruckte Werk durchaus auch noch gewisse Vorteile. Einfach weil man doch anders liest, wenn man beispielsweise ein Gesetzeskommentar liest oder in einem Handbuch liest. Man liest dann auch ein bisschen links und rechts von der Vorschrift, ein bisschen blättert ein paar Seiten vor und ein paar Seiten zurück. Das ist einfach so eine praktische Form der Informationsaufnahme, die man bei einer elektronischen Datenbank nicht so hat. Und dadurch kommt es auch immer wieder vor, dass man dann noch auf interessante Dinge stößt, interessante Gedanken. Wenn man eben in dem Kommentar noch ein bisschen nach links und rechts schaut, die man so gar nicht gefunden hätte, wenn man sich jetzt bei einer Datenbank einfach nur auf einen Abschnitt beispielsweise in einem Dokument fokussiert hätte.
Okay, dann gehen wir von dort mal ein kleines Stück weiter. Lehre oder Praxis?
Also da ich Rechtsanwalt bin, natürlich die Praxis. Das ist ja wesentlicher Teil, der Kern des anwaltlichen Berufs, die Rechtsberatung, die Vertretung des Mandanten. Und das ist ja auch das im Grunde, was die juristische Tätigkeit erst interessant macht. Die Befassung mit den konkreten Fällen, die Befassung mit den Wünschen, mit den Bedürfnissen der Mandanten, die häufig ja außerrechtliche Wünsche haben. Also in der Regel ist es ja der Mandant, der bestimmte wirtschaftliche Vorstellungen oder vielleicht auch mal gewisse ideelle Themen, die er gerne verwirklicht hätte. Und dann ist es immer die Aufgabe des Rechtsanwalts, das eben so umzusetzen, wie es die Rechtsordnung bestmöglich zulässt. Und das ist natürlich eine interessante und herausfordernde Aufgabe, aber das macht ja gerade den Beruf des Rechtsanwalts aus.
Dann lieber Homeoffice oder lieber direkt in der Kanzlei?
Ja, also wenn ich es vielleicht mal praktisch sehe, würde ich sagen, insoweit definitiv das Homeoffice, als es dort den besseren Kaffee gibt. Die Espressomaschine zu Hause ist dem Vollautomaten im Büro in jeder Hinsicht überlegen. Das ist aber natürlich nur ein Aspekt, völlig klar. Im Homeoffice ist es in der Regel ruhiger, man hat mehr die Möglichkeit, konzentriert zu arbeiten, sich nicht ablenken zu lassen von allen möglichen anderen Themen, die im Büro so einem begegnen. Der Austausch im Team mit den Kollegen, der ist natürlich wichtig, der ist zu Hause nicht so gegeben, aber das ist in der Anwaltschaft vielleicht auch ein bisschen dadurch eingeschränkt, dass die Teams, mit denen wir arbeiten, häufig ja gar nicht so sehr die Teams innerhalb der Kanzlei sind, sondern auch die Teams bei Mandanten. Und mit denen kommunizieren wir in der Regel inzwischen nur noch über Videokonferenzen, weil die auch an ganz unterschiedlichen Stellen sitzen, die Leute, mit denen wir zusammenarbeiten. Und da macht es dann gar keinen Unterschied, ob ich jetzt zu Hause bin oder die Videokonferenz vom Büro aus mache.
Sehr gut nachvollziehbar. Aber da Sie bei uns ja auch, wenn wir gerade die Frage Lehre oder Praxis hatten und Sie die mit Praxis beantwortet haben, bei uns sind Sie ja trotzdem auch als Referent tätig und vermitteln, geben dort Ihr Wissen weiter an die Teilnehmer. Und da wäre natürlich eine ganz logische Frage, lieber Präsenzseminare oder Online-Weiterbildung?
Da würde ich ganz pragmatisch antworten, lieber die Online-Weiterbildung. Das habe ich jetzt in der letzten Zeit gemerkt, wie die Online-Weiterbildung doch in praktischer Hinsicht den Präsenzveranstaltungen überlegen ist. Einfach weil es für alle Beteiligten, die Referenten, ebenso wie für die Teilnehmer viel einfacher ist, an einem Online-Webinar teilzunehmen als an einer Präsenzveranstaltung. Man hat keine Anreise, man hat keinen zeitlichen Aufwand, man kann vom eigenen Arbeitsplatz an dem Webinar teilnehmen und im Grunde unmittelbar im Anschluss danach sich dem nächsten Thema widmen. Es ist natürlich so, dass das Webinar weniger Interaktion ermöglicht. Es ist aus Referentensicht sicherlich insoweit etwas nachteilig im Vergleich zu Präsenzveranstaltungen, dass man eben nicht den nonverbalen Kontakt mit den Zuhörern hat. Ja, man schaut nicht in die Gesichter der Teilnehmer, man sieht nicht vielleicht fragende Blicke oder gelangweilte Blicke. Man hat weniger Rückmeldungen, wie das ankommt, was man jetzt gerade erzählt bei den Teilnehmern. Das ist schon bei einer Präsenzveranstaltung ganz anders. Natürlich auch die Gespräche außerhalb des eigentlichen Themas, des eigentlichen Vortrags zum Beispiel. Trotzdem habe ich, wie gesagt, den Eindruck, dass das Aufkommen von Webinaren und die auch einfach das verstärkte Angebot von Webinaren durchaus auch sehr gerne von den Teilnehmern angenommen wird und auch dazu geführt hat, dass die Nachfrage doch noch ein ganzes Stück stärker geworden ist, als das noch zu Zeiten der Fall war, vor vielleicht 5, 6 Jahren, als eigentlich die Präsenzveranstaltungen die Regel waren.
Mit Sicherheit, das ist auch was wir natürlich beobachten. Und wie Sie schon sagten, Webinare einfach auch den Charme haben, dass jeder daran teilnehmen kann und das örtlich unabhängig, ohne dass es mit einer weiten Anreise ähnlich verboten ist und wir so natürlich auch viel besser kürzere Themen anbieten können. Für 1 Stunde, 2 Stunden Inhaltsvermittlung, 8 Stunden Auto zu fahren, ich kann verstehen, wenn das nicht die sympathischste Variante ist, sondern es dann natürlich schön ist, die Möglichkeit zu haben, einfach einmal kurz auch in einem Webinar teilzunehmen. Ich hätte noch 2 Fragen, die sind jetzt etwas persönlicher. Die erste ist, Frühaufsteher oder Nachteule?
Kann ich eindeutig beantworten. Ich bin wahrscheinlich die größte Nachteule, die man sich vorstellen kann. Also ich arbeite eigentlich am produktivsten und am besten, je später der Tag ist, am liebsten auch in der Nacht, dann habe ich den Eindruck, geht es am schnellsten, kommen mir die besten Ideen, kommen die besten Schriftsätze raus am Ende. Aber ich füge mich natürlich in die üblichen Bürozeiten ein. Das ist völlig klar. Ich bin trotzdem morgens in der Regel dann um 8:30 ungefähr im Büro. Kostet dann mitunter etwas Überwindung. Wenn es nach mir ginge, wäre der Tag aber etwas anders gestaltet.
Finde ich sehr sympathisch und das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und die letzte Frage, lieber Stadt oder lieber Land?
Auch das kann ich eindeutig beantworten, viel lieber die Stadt. Ich bin selbst auf dem Land groß geworden und dann zunächst mal zum Studium nach Heidelberg gegangen. Da dachte ich schon, das ist ja eine große Stadt. Und dann kam ich im Referendariat nach Berlin. Die Stadt war dann noch viel größer, aber mir war eigentlich von Anfang an klar, dass ich gerne in einer großen Stadt leben möchte, weil ich mir das immer so vorgestellt habe, dass es da eben ganz viele tolle Dinge zu erleben gibt. Das hat sich dann auch bewahrheitet. Gibt natürlich auch Dinge, die auf dem Land besser sind. Das ist völlig klar. Trotzdem bin ich aber eigentlich sehr glücklich damit, in der Großstadt zu leben.
Wunderbar, ja, sicherlich beides hat seinen Reiz und seine Vorteile. Ich wohne ja auf dem tiefsten Dorf, aber ich habe ja selber 4 Jahre in Berlin gelebt. Mir fehlen die Lieferdienste und die Möglichkeit, nach 20 Uhr noch einen Einkaufsladen betreten zu können, gebe ich
Die
ehrlich zu.
ist nicht zu unterschätzen, die Möglichkeit.
Ja, deswegen, das kann ich durchaus sehr gut nachvollziehen. So, wir sind natürlich noch nicht gänzlich fertig. Ich hätte jetzt natürlich noch ein paar genauere Fragen.
Ich habe da mal eine Frage.
Und gleich die erste ist, also jeder hat ja immer so einen Gedanken, was er später mal werden möchte, wenn er groß ist. Wie ist das denn mit Fachanwalt für Vergaberecht? War das ein Kindheitstraum oder wie kam es dazu? Wie kam es zu der Entscheidung, den Bereich auszuwählen?
Also das kann schon deshalb kein Kindheitstraum gewesen sein, weil es zu der Zeit, als ich ein Kind war, das Vergaberecht in seiner heutigen Form noch gar nicht gab und auch den Fachanwalt für Vergaberecht erst recht nicht gab. Deswegen konnte also so meine Berufsplanung als Schüler, als Jugendlicher noch gar nicht in die Richtung gehen, sondern die ging dann eben allgemein in die Richtung Jura zu studieren. Das war ein interessantes Gebiet, das mich als Schüler angesprochen hat, weil ich so den Eindruck hatte, dass ich da eigentlich gar nicht wirklich was davon verstand, das aber sehr wichtig mir schien, so wichtig für den Staat, wichtig für die Gesellschaft, hatte den Eindruck, das ist irgendwie eine bedeutende Materie und von vielen anderen Themen, die ich mir auch hätte vorstellen zu können, dann im Studium zu machen, da hatte ich schon ungefähr so eine Vorstellung. Man hat ja so in der Schule natürlich bestimmte Fächer, naturwissenschaftliche Fächer, Fremdsprachen und Ähnliches. Und da hatte ich ungefähr eben schon eine Idee, was das für Fächer sind, um welche Themen es da geht. Und bei Jura fehlte mir das eben komplett. Da war ich sehr neugierig und habe mich dann für das Studium entschieden. Und bin dann aber auch im Studium schon mit dem Vergaberecht in Berührung gekommen. Das war, weiß ich eigentlich noch ziemlich genau, das war eine Hausarbeit, öffentliches Recht für Fortgeschrittene, Übung im öffentlichen Recht für Fortgeschrittene. Da war eine Hausarbeit zu schreiben und die ging zum Vergaberecht. Das war die Zeit, als das Vergaberecht in seiner heutigen Gestalt eigentlich noch recht neu war, als ein Bundesgesetzgeber, das erst vor kurzem ins GWB umgesetzt hatte, was in den damaligen EG-Richtlinien stand. Und dann gab es eben eine Hausarbeit im Vergaberecht zu schreiben. Ich weiß noch, dass ich da erstmal völlig konsterniert war, als ich den Sachverhalt las. A, ruft die Vergabekammer an. Da dachte ich, um Gottes Willen, was ist das denn? Die Vergabekammer, hatte ich noch nie gehört davon. Und dann habe ich mich aber damit befasst, fand es sehr interessant. Es gab auch viele vergaberechtliche Grundfragen damals, die noch so in der Diskussion und noch nicht richtig geklärt waren. Also Themen beispielsweise, wie was eigentlich ein öffentlicher Auftraggeber ist oder ob es die Möglichkeit geben muss, den Zuschlag rückgängig zu machen oder wie man das überhaupt sichert, dass Bieter die Möglichkeit haben, effektiven Rechtsschutz zu erhalten gegen die Zuschlagsentscheidung des Auftraggebers. Und das fand ich alles interessant. Und dann hat mich das Vergaberecht auch auf meinem weiteren Ausbildungsweg begleitet. Dann war ich im Referendariat in verschiedenen Stationen auch mit vergaberechtlichen Themen befasst, in der Rechtsanwaltskanzlei beispielsweise oder beim EuGH in Luxemburg. Da durfte ich mich auch mit vergaberechtlichen Fällen befassen. Und dann lag es eigentlich nahe, als ich dann mit der Ausbildung fertig war, auch im Vergaberecht weiterzuarbeiten. Und ich habe dann auch immer die Möglichkeit recht schnell gefunden, in Kanzleien mich mit vergaberechtlichen Themen zu befassen. Und so kam dann eines zum anderen. Und heute macht es mir weiterhin ungeschmälert Freude, weil es einfach ein interessantes und spannendes Rechtsgebiet ist.
Klingt auch sehr spannend. Zusätzlich sind Sie ja auch als Vorsitzende des Fachanwaltsausschusses für Vergaberecht bei der Rechtsanwaltskammer Berlin mit dabei und definieren dort ja quasi auch ein Stück weit die Standards für Ihr Fachgebiet. Wie kam es denn dazu, zu dem Amt, und was bedeutet das vielleicht auch für Sie und auch für die Arbeit in der Praxis?
Das Amt ist eigentlich gar nicht so bedeutend, wie es vielleicht klingen mag. Der Fachanwaltsausschuss ist ja ein Ausschuss der Rechtsanwaltskammer, der sich mit den Fachanwaltsanträgen der Anwälte befasst, also derjenigen, die gerne auch Fachanwalt für Vergaberecht werden möchten. Und unsere Tätigkeit ist es, diese Anträge vorzubereiten, einen Entscheidungsvorschlag für den Vorstand der Rechtsanwaltskammer zu erarbeiten, der dann über die Anträge entscheidet. Dazu gekommen bin ich vor einigen Jahren, als die Fachanwaltsbezeichnung für das Vergaberecht eingeführt wurde. Die ist ja noch nicht so alt, und dann Rechtsanwaltskammer nach interessierten Anwälten gesucht hat, die Lust hatten, in dem Fachanwaltsausschuss mitzuarbeiten. Und da ich mich auch damals eben schon intensiv mit dem Vergaberecht befasst habe, dachte ich, das könnte eine interessante Tätigkeit sein. So ist es dann auch gekommen. Man hat durch die Tätigkeit ein bisschen die Möglichkeit, die anwaltliche Tätigkeit im Bereich des Vergaberechts sich ein bisschen anzuschauen. Also man befasst sich natürlich mit dem, was in der Fachanwaltsordnung steht, was sich also die Fachanwaltsordnung vorstellt, was ein Fachanwalt für Vergaberecht wissen muss und was er können muss. Man bekommt dadurch ein bisschen einen Überblick über die Fortbildungsangebote, die es gibt, weil das ja ein wesentlicher Teil der Fachanwaltsausbildung ist. Und hat auch die Möglichkeit, natürlich sich im Ausschuss dann mit den Kollegen auszutauschen.
Aber Sie haben sich trotzdem dafür beworben aktiv. Ist das so, dass man sagt, ich möchte dort gerne dabei sein, ich möchte das gerne machen? Oder wie funktioniert das?
Ja, genau. So ist es gekommen. Also es gab, wie gesagt, einen Aufruf der Rechtsanwaltskammer, die darum gebeten hat, dass sich interessierte Anwälte melden mögen, die das gerne machen möchten. Und darauf habe ich mich gemeldet.
Wunderbar. Neben dem Fachanwalt für Vergaberecht haben Sie ja noch das Verwaltungsrecht. Wir hatten das vorhin schon einmal ganz kurz bei den Entweder-Oder-Fragen. Warum diese Doppelqualifikation? Also ein Teil der Antwort gab es sicherlich schon, als ich die Frage das erste Mal als Entweder-Oder-Frage noch verpackt habe, dass es ja gewisse Überschneidungen gibt zwischen den zwei Gebieten. Aber was macht diese Doppelqualifikation so wertvoll?
Also die Doppelqualifikation beruht darauf, dass ich mich für beide Rechtsgebiete interessiere und in beiden Gebieten gerne rechtsanwaltlich tätig bin. Und ich sagte ja vorhin schon, mit dem Vergaberecht habe ich mich schon im Studium beschäftigt, und mit dem Verwaltungsrecht war es natürlich genauso, natürlich deshalb, weil das Verwaltungsrecht ja wesentlicher Teil der juristischen Ausbildung ist. Aber es hat mich schon als Student eigentlich immer besonders interessiert, mehr noch als die anderen Rechtsgebiete. Und deswegen wusste ich auch schon sehr früh, dass ich auch in diesem Gebiet gerne später tätig werden möchte. Und als ich dann als Anwalt tätig war, hat sich das im Grunde bestätigt, insoweit als auch die praktische Arbeit als Rechtsanwalt im Bereich des Verwaltungsrechts sehr interessant ist. Das ist ein Rechtsgebiet, das thematisch unglaublich vielfältig ist. Bin fast geneigt zu sagen, noch vielfältiger als das Vergaberecht. Vergaberecht an sich hat ja den Charme, dass es sehr viele Themen berührt, sehr viele beispielsweise wirtschaftliche Themen, fachliche Themen, technische Themen, aber im Verwaltungsrecht ist es natürlich ganz ähnlich. Es gibt die klassischen verwaltungsrechtlichen Materien wie das öffentliche Baurecht, das Umweltrecht, aber es gibt auch ganz andere Bereiche, Querschnittsmaterien wie das Zuwendungsrecht beispielsweise, das Recht des Informationszugangs und Ähnliches, bei denen man, wenn man als Anwalt arbeitet, eben auch mit ganz unterschiedlichen Sachverhalten immer in Berührung kommt. Und das kommt dann eben noch dazu, zu dem, dass es an sich rechtlich einfach eine interessante Materie ist. Und deswegen bin ich gerne auch im Verwaltungsrecht tätig.
Sehr, sehr spannend. Dann Ein weiterer Aspekt ist, dass er ja auch Kommentator vieler wichtiger Standardwerke im Vergaberecht sind. Unter anderem Bäckchen Online-Kommentar, Vergaberecht und im VOB-Kommentar. Wie kommt man denn zu solchen Aufgaben und welche Verantwortung bringt das auch mit sich?
Also die Tätigkeit als Mitverfasser in solchen juristischen Werken, die entsteht in der Regel durch persönliche Kontakte zu den Herausgebern, zu dem Verlag. Solche Werke entstehen ja meistens dadurch, dass jemand die Idee hat, dass man so ein Werk konzipieren könnte, herausgeben könnte in Zusammenarbeit mit einem Verlag. Und dann braucht man dafür natürlich auch Autoren. Und dann suchen üblicherweise Herausgeber und Verlag gemeinsam nach geeigneten Personen, die dann als Verfasser für einzelne Kapitel in Handbüchern oder eben für einzelne Paragraphen in Kommentaren in Frage kommen. Und so entsteht dann üblicherweise die Zusammenarbeit. Tätigkeit ist sehr interessant meines Erachtens. Es bietet einem die Möglichkeit, auch abseits der anwaltlichen Tätigkeit, sich mit juristischen Fragen zu befassen, sich auch vertieft mit juristischen Fragen zu befassen. Und was ich immer das Schöne finde daran ist, dass man, wenn man jetzt beispielsweise an einer Kommentierung arbeitet, dann im Grunde seinen eigenen Vorstellungen freien Lauf lassen kann, was man so als Anwalt ja üblicherweise nicht hat. Der Rechtsanwalt ist der Vertreter der Interessen seines Mandanten. Das heißt, wenn ich Schriftsätze schreibe, wenn ich ein Vergabeverfahren konzipiere, dann mache ich das natürlich so, dass es den Interessen des Mandanten bestmöglich Rechnung trägt, also seine Rechtsposition möglichst optimal wahrnimmt oder seinen wirtschaftlichen Interessen bestmöglich Rechnung trägt. Wenn man auf einer theoretischen Ebene juristisch arbeitet, dann hat man das natürlich nicht. Und dann kann man beispielsweise auch Rechtspositionen vertreten, die man in einem gerichtlichen Verfahren so nicht vertreten könnte, weil sie eben den Interessen des Mandanten zuwiderliefen. Man hat im Bereich der juristischen Literatur eben einfach die Chance, mal frei das zu Papier zu bringen, was man selbst für richtig hält. Und das macht das wirklich charmant, diese Tätigkeit.
Das kann ich mir gut vorstellen. Das bringt ja nun auch mit sich, dass Sie sehr, sehr tiefes Fachwissen auch haben für Ihren Bereich und trotzdem ja auch die Fähigkeit innehaben, diese Besonderheiten, diese vergaberechtlichen Zusammenhänge auch verständlich weiterzugeben. Also dadurch, dass Sie bei uns ja auch als Referent tätig sind, sind Sie ja mittlerweile auch auf beiden Seiten unterwegs. Also zum einen das Vergabewissen für Bieter in den Grundlagen und auch vertiefend, aber auch für die Auftraggeberseite mit unterschiedlichen Themen. Wie gelingt das, dieses geballte Wissen dann nochmal so zu verpacken, dass Sie es bestmöglich nochmal transportieren können?
Also da ist nach meiner Erfahrung die Herausforderung eigentlich immer, sich auf den Adressatenkreis einzustellen. Man muss sich also überlegen, wenn man jetzt beispielsweise in einem Webinar oder in einem Präsenzseminar referiert, mit welchen Leuten arbeite ich zusammen, für welche Leute stelle ich jetzt ein Thema vor, was bringen die schon mit an Kenntnissen beispielsweise, an Erfahrungen und wo möchte ich die hinbringen? Also was stelle ich mir vor, was soll am Ende der Erkenntnisgewinn der Zuhörer sein? Und das ist dann die Aufgabe, das Webinar oder das Seminar so zu konzipieren, dass das eben gelingt, dieser Wissenstransfer. Und ein wichtiger Punkt, den ich immer wieder wahrnehme, auch in meiner eigenen Tätigkeit, ist, dass es schon eine gewisse Herausforderung ist, sich aus der eigenen Position heraus dann in die Position des Gegenübers hineinzuversetzen. Denn natürlich hat man so eine gewisse Deformation professionell, könnte man sagen, also einen fachspezifischen Tunnelblick. Die Probleme, die man selbst im Vergaberecht beispielsweise sieht, das sind häufig Spezialfragen, die rechtlich sicherlich interessant sein mögen, bestimmten Konstellationen auch eine wichtige Rolle spielen, aber vielleicht für den Großteil der Vergabeverfahren dann gar nicht mehr so relevant sind. Und von diesem Spezialistenblick muss man sich natürlich ein bisschen lösen. Gerade auch, wenn es um Grundlagenveranstaltungen geht, also Grundlagenwebinare beispielsweise, die wir ja gemeinsam veranstalten, dann glaube ich, ist es schon wichtig, sich auch wirklich auf die Grundlagen zu besinnen, auf die grundlegenden Zusammenhänge. Und wenn mir das dann gelingt, dass ich den Eindruck habe, dass ich das auch den Teilnehmern vermitteln konnte in so einem Webinar, dann ist das eigentlich auch für mich ein sehr schöner Erfolg.
Das freut uns natürlich sehr. Und wie gesagt, die Rückmeldungen sind ja dort auch immer durchgängig sehr, sehr positiv. Vorletzte Frage, weil es ja vor uns auch schon mal um die jungen Juristinnen und Juristen ging. Was würden Sie denen denn raten, wenn sie sich aufs Vergaberecht spezialisieren möchten?
Also zunächst mal würde ich Sie beglückwünschen zu Ihrer Entscheidung, sich auf das Vergaberecht zu spezialisieren, weil es wirklich ein schönes und interessantes Rechtsgebiet ist, das fortlaufend im Wandel ist. Es gibt unglaublich viele gesetzgeberische Aktivitäten im Vergaberecht auf allen Ebenen. Dadurch wird es einem nie langweilig. Und ich habe es vorhin ja auch schon gesagt, das bietet einfach sehr viele Einblicke in ganz unterschiedliche Bereiche. Sinnvoll ist es sicherlich, wenn man sich mit dem Vergaberecht beschäftigt, sich mit den, zwar mit den vergaberechtlichen Grundlagen vertraut zu machen. Das ist ganz klar. Darüber hinaus ist es unerlässlich, dass man immer à jour ist. Also man muss immer die aktuellen Entwicklungen im Blick behalten als Rechtsanwalt. Man muss wissen, was tut sich auf der Gesetzgebungsebene, was tut sich bei den Vergabekammern, bei den Oberlandesgerichten. Welche rechtlichen Rahmenbedingungen auch aus anderen Rechtsgebieten sind möglicherweise wichtig für das, was im Vergaberecht passiert. Und ja, was als letztes eigentlich unerlässlich ist und was ich auch jedem ans Herz legen kann, der sich mit dem Vergaberecht beschäftigen möchte, ist, dass man auch eine Aufgeschlossenheit und eine Neugier mitbringt für Sachverhalte, die außerhalb des Vergaberechts liegen, die aber eben im Vergabeverfahren dann mit dem Vergaberecht in Berührung kommen. Wir hatten ja vorhin schon die Frage nach den Bauprojekten oder den IT-Projekten, da habe ich das ja schon ein bisschen angesprochen. Bei der vergaberechtlichen Beratung, bei der Begleitung von Vergabeverfahren, da ist es ganz essentiell, dass man mit auch mit Fachthemen aus ganz unterschiedlichen Bereichen arbeitet, dementsprechend auch mit Fachleuten aus ganz unterschiedlichen Bereichen zusammenarbeitet. Und da ist es unerlässlich, dass man wirklich auch die Bereitschaft mitbringt, sich eben in Themen mit in Themen hineinzuversetzen, die nicht juristisch sind, sondern eben technisch geprägt beispielsweise, baufachlich geprägt, IT-fachlich geprägt und das dann eben in vergaberechtliche Zusammenhänge zu übersetzen. Und das ist deswegen ist das meines Erachtens eben so wichtig, dass man da auch immer die Offenheit und die Neugier mitbringt.
Ganz wunderbar. Vielen lieben Dank. Und damit die letzte Frage, ähnlich, aber sollte sich an alle richten. Gibt es etwas, was Sie den Zuhörerinnen und Zuhörern gern mit auf den Weg geben würden?
Ja, das hängt ein bisschen davon ab natürlich, wer uns zuhört. Aber wenn die Zuhörer mit diesem Podcast auch diejenigen sind, die ansonsten mit evergabe.de zusammenarbeiten, also Unternehmen, die sich Aufträge bewerben, Bieter in Vergabeverfahren, dann kann ich nur sagen, nur Mut. Das Vergabeverfahren ist viel weniger kompliziert, als es vielleicht auf den ersten Blick den Eindruck haben mag. Natürlich muss man ein paar Formalien beachten, aber an sich sind Vergabeverfahren auch inzwischen sehr viel einfacher als noch vor ein paar Jahren, weil vieles elektronisch abläuft und wenn man sich darauf einlässt, wenn man sich mal mit den entsprechenden Rahmenbedingungen befasst, dann hat man häufig auch gute Chancen, ein attraktives Angebot abzugeben, den Zuschlag zu erhalten und deswegen keine Angst vor dem Vergaberecht.
Wunderbar, das ist doch ein sehr, sehr schöner Abschluss und damit natürlich vielen Dank für das Gespräch. Es war sehr aufschlussreich, sehr interessant. Nochmal ganz andere Einblicke auch in die Welt des Vergaberechts und in die unterschiedlichen Aufgabenfelder, die sich daraus ergeben können und was es da drumherum noch gibt. Und wenn Sie noch mehr über Herrn Dr. Sebastian Konrad und seine Themen erfahren möchten, finden Sie sein Referentenprofil und alle aktuellen Webinare und ich möchte es nicht verschweigen, natürlich auch E-Learnings auf unserer Academy-Website. Und damit bleibt mir nur noch mich an der Stelle bei Ihnen zu bedanken für die Zeit und dass Sie ja heute am Podcast teilgenommen haben.
Ja, auch von mir ganz herzlichen Dank. Es hat mich sehr gefreut, hier heute dabei gewesen zu sein. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Sehr, sehr schön. Und damit verabschieden wir uns.
Das war Academies, der Interview-Podcast von evagabe.de. In 2 Wochen gibt's die nächste Folge. Folge uns gern in der Podcast-App deiner Wahl, um keine Ausgabe zu verpassen.